Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Guten Abend, mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zur dieswöchigen Ausgabe von Radio Light Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute geht es wieder einmal ums Denken. Wie viele von euch und viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, haben wir am kommenden Wochenende, startend morgen, hier in Frankfurt wieder die 7. Ausgabe unserer spirituellen Herbstakademie zum Thema Aufklärung, lebendiges Denken und Spiritualität. Und wir haben im Vorfeld zu dieser Akademie, die wir gemeinsam mit der Integralen Akademie und gemeinsam mit der anthroposophischen Zeitschrift Info 3 machen, mit verschiedenen Menschen über das Denken gesprochen, über das Verhältnis von Denken und moderner Spiritualität. Und natürlich spielt Denken gerade im Verhältnis zu Spiritualität auch eine große Rolle in unserer eigenen Arbeit bei Enlighten Next. Und Katrin und ich würden gern heute auch diese Seite von unserer Arbeit näher besprechen und darüber ins Gespräch kommen, weil Denken, vor allem dialogisch Denken, etwas, was im Gespräch mit Sebastian Kronbach ja schon ein starkes Thema war, spielt bei uns eine wesentliche Rolle. Und dabei sind wir natürlich eigentlich kein Philosophieclub. Ich habe zwar Philosophie studiert, aber unsere Arbeit ist eigentlich keine Arbeit eines Philosophieclubs, der irgendwie schöne Gedanken wälzt miteinander, sondern eines lebendigen Engagements von Menschen, die wirklich daran interessiert sind, ein wesentliches Leben zu leben und gemeinsam im Dialog herauszufinden, was bedeutet das, ein wesentliches Leben zu leben. Und da braucht es natürlich alle menschlichen Dimensionen dazu. Es braucht wirklich tiefe Erfahrungen, es braucht eine Sensibilität dazu, es braucht aber auch einen großen Horizont und, wenn ich so sagen darf, einen klaren Verstand, einen unterscheidungsfähigen Verstand, der in der Lage ist, tiefe Erfahrungen, tiefe Einsichten wahrzunehmen und zu unterscheiden. Und es braucht, und es ist vielleicht nicht das Unwichtigste daran, ein Miteinander in einem Dialog, wo dieses dem Wesentlichen des Lebens nachgehen ein zentraler Bestandteil dieses Miteinander ist.
Ja, und als etwas, was für mich so ein Schlüsselpunkt war, im Beginn, überhaupt das Beginnen des Auseinandersetzens mit dem, was ist Denken, war für mich immer der Satz, den Andrew Kohn immer wieder in unserer Praxis gesagt hat: Auf den Kontext, auf den Zusammenhang kommt es an. Also zu lernen, unsere Erfahrungen in Zusammenhänge zu setzen. Und das ist natürlich nicht machbar, ohne auch ein gewisses Fundament von Wissen oder Wissen wollen, würde ich einfach sagen. Und du hast ja schon gesagt, du hast einen philosophischen Hintergrund. Ich habe ihn nicht und wir treffen uns nicht, um unbedingt schöne Dialoge zu führen, aber um ehrliche, echte Dialoge zu führen. Und das ist auch das Thema von der heutigen Sendung: lebendiges Denken versus abstraktes Denken. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Wissen anhäufen, Wissen bekommen, mehr Wissen, zu erarbeiten oder seine Erfahrung mit Erkenntnis zu kombinieren?
Ich denke, das ist auch die wesentliche Unterscheidung, weil was macht abstraktes Denken aus? Oder anders formuliert, wovon abstrahiert abstraktes Denken? Es abstrahiert von der Tatsache, dass Menschen, wir zwei, uns gerade hier vor den Mikrofonen im Studio Gedanken machen. Das heißt, wir sind in einer ganz realen Situation. Wir sind nicht getrennt vom Leben, wenn wir hier sitzen und Gedanken machen. Wir sind in der menschlichen Erfahrung und es stellt sich, wie tief sind wir wirklich eingedrungen in diese menschliche Erfahrung, wie oberflächlich begegne ich ihr oder wie tief begegne ich ihr. Und allein die Frage, wie oberflächlich oder wie tief begegne ich der menschlichen Erfahrung, begegne ich auch der menschlichen Erfahrung des Miteinanders, dem muss ich auch denkend begegnen, um es überhaupt unterscheiden zu können. Was meine ich, wenn ich sage oberflächlich? Was meine ich oberflächlich? Da brauche ich ein Verständnis von Tiefe. Tiefe von was? Wir reden nicht vom tiefen Wasser. Wir reden von tiefem Bewusstsein. Und natürlich braucht es dafür Erfahrung. Bewusstsein kann ein ganz abstraktes Wort sein. Es kann so eine Münze sein, die man ins Spiel wirft, von der man überhaupt kein Verständnis hat. Aber wenn man spirituelle Praxis betreibt, dann betreibt man die Auseinandersetzung mit Bewusstsein. Bewusstsein als wer man eigentlich ist. Bewusstsein als eigentliche Realität. Das ist das, was in spiritueller Praxis sich zeigt. Aber was bedeutet das? Und das ist der Kontext, den du angesprochen hast, den Andrew Cohen immer wieder anspricht. Ein Verständnis, einen Kontext zu bringen und Fragen sind dann wirkliche Fragen, keine abstrakten Fragen, wenn sie wirklich Fragen sind, die mich betreffen oder Fragen sind, die letztendlich brennen. Wie sehr wage ich aber, die Fragen zu stellen, die wirklich brennen? Weil Fragen, die wirklich brennen, haben ihrer Natur nach die Fähigkeit, mich und was ich denke, auch zu verbrennen. Da ist ein Risiko dabei. Das heißt, es besteht auch eine Versuchung, einfach laue Fragen zu stellen, weil laue Fragen sind gefahrlos. Und diese Versuchung ist dann die Versuchung, ein laues Leben zu leben. Aber der Unterschied zwischen abstrakt und lebendig ist, dass wir uns der Realität des Lebendigseins stellen. Und wenn wir gerade so reden, und wie wir reden, ist ja eine dialogisierende Form des Denkens. Das Gespräch gelingt, wenn wir uns dem wirklich stellen.
Mhm. Und du hast es angesprochen, auch Fragen stellen zu wollen. Und der erste Schritt ist ja auch, Fragen stellen zu lernen. Also es braucht ja auch ein gewisses Reflektieren, sprich Denken, um anzufangen, Fragen zu stellen. Und als du eben gesprochen hast, kam mir auch der Aspekt rein, ja, warum bin ich denn interessiert am lebendigen Denken? Es hat damit etwas zu tun, dass das Interesse an einer Entwicklung von der tieferen Dimension meiner selbst, über die wir ja hier reden, Bewusstsein, die spirituelle Entwicklung, nicht mehr was nur für meine eigene Erfahrung und mein eigenes Wellbeing ist, sondern etwas, was ich auch eben dialogisch erforschen möchte. Und es braucht das Lernen einer Öffnung von mir. Also einerseits das Bereitsein dafür, aber auch das Lernen, in diesen Dialog gehen zu können, die Fragen stellen zu können, das reflektieren zu können. Und da beginnt ja das Denken eigentlich. Oft denkt man, ja, Denken hat was wirklich nur mit dem Hochphilosophischen zu tun. Aber wenn man wirklich einfach mal schaut, wir sind es einfach so gewöhnt, Dinge so für selbstverständlich zu nehmen, also nicht zu hinterfragen, so automatisch einfach abzuarbeiten, sage ich mal.
Ja, weil normalerweise unter dem Denken verschiedene Dinge verstanden werden. Das eine sind so abstrakte philosophische Fragen, das andere sind so technische Weltverhältnisse. Wie macht man gewisse Arbeiten richtig? Wie konstruiert man gute Volkswirtschaften.
Oder selbst, wie mache ich meine spirituelle Praxis richtig?
Wie mache ich meine spirituelle Praxis richtig? Fragen, die oder Denkformen, die dir wichtig sind, einfach so einfach Dinge in ja richtig, was ist die richtige Technik, etwas so solche zu tun, und das hat alles seine Bedeutung, alles seine Berechtigung, aber es gibt ein Denken, das fragt einfach nach dem Leben selber. Das stellt sich der Realität, dass wir, einfach weil wir lebendig sind, einfach weil wir bewusst sind, dem Leben ausgesetzt sind. Das ist eine Realität. Einfach weil wir lebendig sind und bewusst sind, sind wir dem Leben ausgesetzt. Das beinhaltet aber nicht, dass wir wirklich durchdringen, was wir da ausgesetzt sind. Im Gegenteil. Das, dem wir da ausgesetzt sind, ist und wird wahrscheinlich immer bleiben, das große Mysterium. Und wie sehr bin ich eigentlich bereit, mich der Bodenlosigkeit des Mysteriums auszusetzen, oder wie gern mache ich lieber die Schotten dicht und tue so, ich hätte diesen kleinen Teil, der überschaubar das und das ist, und das kann das Verschiedenste sein. Und dass das eigentlich nur ein Konstrukt ist, immer in dem, was immer die Grundlage ist, nämlich das Leben selber. Dass immer diese bodenlos mysterische Dimension hat. Mhm. Wie sehr öffne ich mich dem, wie du sagst, oder wie sehr verschließe ich mich dem? Aber wenn ich mich dem wirklich öffne, also einfach aussetzen, wow, wir sind in der Welt. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was, niemand weiß, was das heißt. Das Nichtwissen, was es heißt, ist Teil dessen, wovon wir sprechen. Und sich dem aussetzen, ist Teil von tiefe Fragen stellen. Und damit ein sinnvolles Leben zu finden, ist Teil von ein gelungenes Leben leben zu können. Dazu brauche ich aber tiefes Denken, wo wir über die tiefen Fragen des Lebens, wer sind wir eigentlich, was ist das Ganze, wie soll ich leben, mit all den Erfahrungsschätzen, die wir als Menschheit haben. Und diese Erfahrungsschätze sind einerseits die Erfahrungen unseres Menschseins hier und jetzt. Einfach sehr wow. So wie wir hier sitzen, wie wir reden, da ist eine Unendlichkeit von Tiefe und Weite, in der eigentlich dieser Dialog stattfindet. Wie sehr lasse ich das überhaupt zu? Und gleichzeitig ist da eine Tiefe und Weite der Erfahrungen der Menschheit. Ich brauche nur aufs Internet gehen und Wikipedia oder was Gott auch immer, und man wird sehen, 3000 vor Christus, irgendein Lao Tzu in China hat sich auf seine Art und Weise mit seinen kulturellen Hintergründen seinem Menschsein gestellt. Genauso ein Prophet Elias 600 vor Christi in Judäa. Das heißt, wir haben einen riesigen Erfahrungsschatz. Wir haben einen Erfahrungsschatz der Moderne. Ein Kant, ein Schelling, ein Hegel haben sich auf ihre Weise dem gestellt. Und inwiefern bin ich bereit, einfach diese Tiefe des Menschseins durchdringen zu wollen und mich mit anderen darüber verständigen zu wollen.
Und ich finde das total schön, wie du das beschreibst, weil das gängige Denken sagt ja eigentlich, ja, so ein Kant oder so ein Einstein, die hatten einen höheren IQ und die konnten deshalb besser denken. Aber genauso wie du es beschreibst, sie hatten die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich auf das Mysterium einzulassen. Und wenn man dann einfach schaut, es fehlt uns nichts, das auch zu tun, außer die Bereitschaft dazu. Und das heißt nicht, dass wir alle in Kant werden oder so, aber doch können wir dadurch auch ein viel lebendigeres Leben miteinander führen, wenn wir uns darauf einlassen. Und irgendetwas scheint ja auch in uns so zu ziehen, dass wir das gemacht werden möchte. Ja? Ich spüre das einfach so auch in mir selber, dass ich nicht zufrieden bin, Dinge einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Und es braucht viel, um, ich finde das Wort schön, was du benutzt hast, Dinge zu durchdringen. Also das trifft so sehr meine Erfahrung. Und es braucht Anstrengung auch. Das geht nicht unbedingt einfach. Ja? Weil, nur weil man die Bereitschaft hat, ist es auch nicht so, dass das sich dann alles entfaltet. Aber man merkt, wie viel mehr Potenzial in einem drin steckt, als man eigentlich immer glaubt. Und das ist ja diese Bodenlosigkeit. Und du weißt nicht, wo das hinführt.
Ja, es braucht Anstrengung und es braucht auch Mut. Weil ich muss die Schlüsse, zu denen ich gekommen bin, den Mut haben, sie in Frage zu stellen, um überhaupt einen neuen Blick aufmachen zu können. Und es kann durchaus sein, dass der neue Blick vielleicht die gerade gewonnene Ordnung mächtig über den Haufen haut, vielleicht sogar wirklich zerstört, weil ich merke, oh, das war zwar schön, aber es war klein, eng und beschränkt. Und im Großen oder in dieser größeren Dimension, die sich meiner Neugier zeigt, ich sehe noch keine Ordnung drinnen. Hm. Vielleicht gibt es auch keine, ich weiß es nicht. Mhm. In so einer Erfahrung, ja, wo ich merke, da, wenn ich die Tür aufmache, da kommt was, ich weiß es nicht, mache ich die Tür zu und tue so, als gäbe es das draußen nicht. Und einfach zu sehen, wie oft das unsere Reaktion ist. Einfach, weil es gemütlicher ist, die Tür zuzuhaben. Und dann ein Leben in irgendeiner kleinen Hütte zu verbringen, nur weil es gemütlicher ist und ich eigentlich nicht mich auseinandersetzen will, dass die Welt viel tiefer ist. Und gerade weil natürlich wir auch von einem spirituellen Kontext sprechen, sich der Tiefe der menschlichen Erfahrung auszusetzen und damit etwas konfrontiert zu sein, was in sich bodenlos ist. Was nicht umsonst auch teilweise als Lehre in manchen östlichen Traditionen bezeichnet wird. Oder in manchen westlichen auch der unbekannte Gott. Wo nichts so leicht greifbar ist und wo es Mut braucht, da zu Vertrauen zu fassen. Und dann das ist natürlich nicht die Denkseite dessen, das ist die sich Einlassseite. Aber wenn sich da etwas zeigt, das vertrauenswürdig ist, obwohl es nicht in kleine Kästchen einordnenbar ist, lebe ich trotzdem ein Leben, dem ich Bedeutung geben muss und über das ich mich verständigen muss. Und dazu braucht es Denkendes sich dem Nähern. Und das machen große spirituelle Denker, große Philosophen, große Männer und Frauen seit Jahrtausenden.
Das ist ein interessanter Punkt, was du ansprichst. Also wie ich es sehen würde, spannend, was du jetzt meinst dazu, weil es ist ein Denkendes sich dem Nähern. Und gleichzeitig ist es ja auch, also du hast Vertrauen gesagt, auch eine Hingabe an diese größere Dimension. Aber diese Hingabe gekoppelt mit dem, es, verstehen ist vielleicht nicht mehr das richtige Wort, aber seinen Sinn zu finden,
ja,
durch sich selbst, passiert durch das Denken wiederum. Also diese zwei Komponenten, die dann zusammengehen.
Ja, weil es beides gleichzeitig ist. Es ist etwas, das gedanklich nicht fassbar ist. Und trotzdem heißt das nicht, dass ich mich ihm gedanklich nicht annähern kann oder mich gedanklich nicht darauf beziehen kann. Ich muss mich sogar gedanklich darauf beziehen. Selbst wenn ich sage, das ist nicht denkbar, ist es eine Abgrenzung, die ich in Gedanken fasse. Selbst wenn ich wenn ich etwas als undenkbar denke, denke ich es. Da ist mehr drinnen, weil wenn es nicht eine leere Floskel ist, dieses Undenkbare ist, dann spricht das etwas an, was eine reale Erfahrung ist, die eben undenkbar ist. Aber dass ich den Satz so aussprechen kann, heißt, dass ich den Satz so denken kann.
Mhm.
Das ist doch eine interessante Sache.
Mhm. Und da kommt noch eine interessante Dimension rein, weil der Verstand ist begrenzt dafür und trotzdem kannst du es denken. Und was jetzt gerade auch hier passiert, wir denken es im Dialogischen. Es ist wie wenn diese Dimension durch das Denken zu sich selbst erwachen kann. Und es braucht unsere Worte dafür. Und das finde ich dann auch so einen spannenden Aspekt daran, wenn wir Dinge in die denkende Dimension bringen, kommuniziert sich etwas, was in unserer heutigen Kultur kaum kommuniziert wird. Also die tiefere Dimension, von der wir hier sprechen. Und es ist meine Erfahrung, dass ich merke, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, und sicherlich auch deine Erfahrung, die darauf resonieren, dann ist das lebendige Denken auch wirklich etwas, was ich eröffnen kann für Menschen, die vorher vielleicht noch gar keine Ahnung davon hatten.
Genau, und weil wir in der Regel uns von diesen Tiefen ziemlich abgespalten haben. Und unsere materialistische Kultur eine Kultur ist, die überhaupt meint, dass es außer diesen Oberflächen nichts gäbe. Und selbst Menschen, die spirituell sind, eigentlich diesen inneren Dimensionen nicht selber denkend nachgehen wollen, sondern entweder irgendwelchen, im schlimmsten Fall einfach Märchengeschichten dessen, im schon besseren Fall starken großen Mythen anzuhängen, die das ausdrücken oder die was damit zu tun haben, was schon was ist. Aber sowohl die Märchen als auch die Mythen, welche Kraft sie auch immer haben, und die haben eine Kraft, sind nicht das, was unsere Denkfähigkeit im Laufe unserer Menschheitsgeschichte sich erarbeitet hat. Das heißt, wir sind genauso wie in unserem Erwachsenenleben, wir aus dem Kindesalter der Märchen älter geworden sind, reifer geworden sind, uns denkender der Welt begegnen können. Nicht mehr nur auch die Mythen unserer Teenagerzeiten anhängen, sondern Erwachsensein heißt eben auch denken können. Aber es heißt oft dann auch in diesem Denken diese tiefen Schichten auszuschalten, als gäbe es sie nicht. Aber wenn wir uns mit unserem ganzen Menschsein, allen Dimensionen des Menschseins auseinandersetzen wollen, dann müssen wir uns auch diesen Tiefen auseinandersetzen und dann sehen, wow, da ist was, das ist Teil unserer Erfahrung und das hat was mit dieser Grenzenlosigkeit zu tun. Und gleichzeitig ist da etwas, das hat was mit dieser Lebendigkeit des Lebens zu tun, mit diesem Entfaltungswillen der Welt.
Mhm.
Und wir sind Teil davon. Und zu sehen, dass dieser diese Entfaltung eine Geschichte hat. Und dass es möglich ist, diese Geschichte immer mehr zu verstehen, zu sehen, wie es sowas gab wie eine menschliche Kindheit, eine menschliche Jugend und vielleicht ein menschliches Erwachsenwerden, wo eben die Märchenzeiten des Menschseins, die magischen Zeiten des Menschseins waren und die Jugendzeiten des Menschseins, die mythischen Zeiten des Menschseins waren und die Aufklärung. Auch das ist, was die Aufklärung in Anspruch genommen hat, nämlich das Erwachsenwerden. Und auch wenn man da die Parallele ziehen kann, selbst bei tief religiösen Menschen ist meistens im Aufwachsen eine tiefe Glaubenskrise, weil man sich vom sogenannten Kindheitsglauben verabschieden muss und zu einer Erwachsenen-Spiritualität finden müssen. Und oft gelingt der Übergang nicht und man wirft das Ganze weg. Mhm. Gelingt es uns, mit all dem, was wir uns in unserer Menschheitsgeschichte an Erwachsensein, an Aufgeklärtsein, an Denken können, an Durchdringen können, dazu verwenden, unser Menschsein in allen seinen Tiefen zu begegnen?
Ja, und ich finde das so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo es fast, ich weiß gar nicht, wo es dann hingeht, von dieser Erwachsenenzeit in die jetzige, wo in der spirituellen Szene, sage ich mal, so sehr eigentlich das Denken außen vor gelassen wird und so sehr die Idee kursiert, Denken separiert uns von der spirituellen Tiefe unserer Erfahrung. Und dann so, wie wir jetzt darüber sprechen, eigentlich merken, dass wir eigentlich erst durch das Denkende Durchdringen zu einer wirklichen Tiefe in der Erfahrung als Ganzheit kommen können. Ich meine nicht, dass es auch gibt, dass man plötzliche Erwachungserlebnisse hat und die auch echt real sind und tief sind. Aber um das Verständnis des gesamten Lebensprozesses und was es bedeutet, hier zu sein, in seiner Gesamtheit und in seiner Tiefe zu erfassen und wirklich damit eben in dieser Verletzlichkeit im Leben zu sein, braucht es meiner Meinung nach sehr dieses durchdringende Denken.
Genau, um es auch vielleicht handfester zu machen, ja? Wenn ich so unsere spirituelle Arbeit bei Enlightened Next anschaue, hat das natürlich im Grunde immer auch mit diesen tiefen Erfahrungen zu tun und auch mit einer spirituellen Praxis, die tiefen Erfahrungen öffnet. Aber was wir eigentlich miteinander praktizieren, so wie ich es verstehe, so wie ich es interpretiere, ist, dass wir einen Dialog miteinander führen, zwar andauernden Dialog, auch einen Alltagsdialog, der uns erlaubt, einander in einer anderen Dimension zu begegnen. Das heißt, wir machen unseren Alltag miteinander, wir machen unsere Arbeit miteinander, wir gehen miteinander ins Kino, wir essen miteinander, wir gehen aus. All das, was Menschsein ist, aber dieses menschliche Leben kann aus verschiedenen Dimensionen herausgelebt werden. Es kann ganz klein sein und um es einfach sehr schwarz-weiß zu sagen, es kann ganz groß sein. Mhm. Aber um größer sein zu können, braucht es eine Pflege dieser Größe, der Dimension des Menschseins, um nicht nur immer die persönliche Dimension zu sehen, sondern die persönliche Dimension im Kontext dessen zu sehen, in dem sie eigentlich steht, und in unserer Begegnung all diese Dimensionen lebendig sein zu lassen, sodass die Scheuklappen nicht einfach zugehen und ich nichts anderes sehe als diese klitzekleine persönliche Beziehung, sondern sehe, dass diese klitzekleine persönliche Beziehung, so wesentlich sie ist, ein Faden eines ganz großen Netzes ist, das Menschheit und Menschheitsgeschichte ist ein Netz, das sich über die Jahrhunderttausende webt, zu immer neuen Strukturen webt. Und jede Begegnung ist ein weiteres Weben dessen. Und ich verstehe das Weben erst, wenn ich dieses gesamte Web dieses Webens in seinem Muster sehe und sehe, dass hier Muster gewebt werden wollen, um es so zu sagen. Und wenn wir einfach Erfahrung mit Denken begegnen lassen, wird mehr und mehr sichtbar. Und es entsteht eine Kultur, in der das Große des Menschseins in der Alltäglichkeit der Begegnung sichtbar wird und sichtbar bleibt. Auf einmal bedeutet Menschsein ganz was anderes, weil eine positive Gewohnheit besteht, einander in dieser Größe zu begegnen. Und da kommt natürlich auch noch eine ethische Dimension dazu, auch die Erwartungshaltung, dass diese Größe gehalten wird. Um es überhalten zu können, reicht nicht Erfahrung, sondern es braucht eine Verständigung dessen, worüber wir reden, dass all das, was wir so immer wieder punktuell antippen, die spirituelle Tiefe, Tiefenzeit der Menschheitsgeschichte, der universellen Geschichte, die so konkrete kulturelle Fragestellungen, von der wir stehen, wie der Ausgang der Postmoderne und die Öffnung eines neuen kulturellen Anfangs aus der Postmoderne heraus, der von uns erarbeitet werden will. Wir können uns dem nicht erarbeiten, wenn wir nicht verstehen, worin wir sind. Sowohl das Konkrete unserer postmodernen Kultur verstehen, mit ihrem Plus und ihrem Minus, als auch zu verstehen, aus was heraus sich diese Kultur geformt hat, wie diese Kultur selbst die Antwort, oder zumindest der Versuch einer Antwort, auf die Kulturen davor waren. Und wir, so wie jede Generation von Menschsein, in eine bestimmte kulturelle Gegenwart geworfen sind, sie, wenn uns Leben gelingt, tief durchdringen, und wenn uns noch mehr gelingt, neue Antworten finden, die uns einen neuen Schritt in eine nächste Kultur finden lassen. So wie jede Generation. Und das gemeinsam zu tun, sind tiefe, echte Fragen. Da ist nichts Abstraktes dann. Warum nicht? Weil das sind wir. Das sind nicht irgendwelche eitlen Ideen irgendwo, sondern wir stellen uns real unser Menschsein.
Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Wir reden ja auch immer sehr viel über die Wichtigkeit von Meditation und die transformative Kraft davon. Wie wir jetzt sprechen, wird es mir nochmal mehr bewusst, wie die Meditation wirklich nur der Ausgangspunkt davon ist für wirkliche Transformation. Und unsere Entwicklung, die wir hier, wie wir sie praktizieren in unserer Arbeit, wie du es auch beschrieben hast, wirklich zu einem größten Teil über diesen Dialog passiert. Weil in dem Dialog öffnet sich alles. Sowohl die sogenannten Schattenseiten, wie auch das höchste Potenzial. Und dann zu schauen, so dass in diesem Dialog, was sprechen wir da an, wie sprechen wir das an, was fördert Tiefe und was nimmt Tiefe weg? Man diese Bereitschaft, diese Offenheit haben muss und diese Haltung der Freiheit, die wir in Meditation üben und das dann wirklich ins Leben reinbringen, als uns selbst, als Ausgangspunkt auf diese Bodenlosigkeit, wie du sie angesprochen hast, die wir aber auch sind. Das ist ja, wir glauben, wir fallen ins Bodenlose, aber wir fallen ja auch in uns selbst. Es ist ja verrückt, wie tief dieses Vertrauen wirklich gehen kann. Je mehr man sich darauf einlässt, umso mehr merkt man, es ist ja alles, was wir sind. Genau. Und wir wollen das alles einfach rausfinden. Genau. Und jede Generation findet einfach ein Stück weiter raus. Und wir sind jetzt in der Lage, unglaublich hochkomplex denken zu können, aber sind da eben auch an so einer an so einem sehr, wir sind auch klarer in der Unterscheidungskraft, was ist abstrakt und was ist nicht abstrakt im Denken.
Wir können sein, weil interessant, dass du ansprichst, dass wir in der Lage sind, sehr komplex zu denken. Und das ist eine Riesenfähigkeit und eine Riesenkulturelle Errungenschaft. Und Komplexität hat die Eigenschaft, man kann sich darin verlieren. Punkt.
Ja.
Komplexität stimmt. Hat die Eigenschaft, man kann sich darin verlieren. Und wenn man viel von Kultur anschaut, von Gegenwartskultur, zumindest meine Interpretation davon, ist vieles davon Varianten, wie man sich verirren kann.
Beziehungsweise wo man die Unterscheidungskraft auch noch nicht hat. Weil man glaubt vielleicht, es ist lebendig, wenn man mehr Komplexität, mehr Perspektiven sehen kann. Aber es bleibt in dieser Oberflächlichkeit, oder?
Ja, es gibt tausend Arten, sich zu verdenken. Deswegen braucht es auch das, was du angesprochen hast, nämlich diese existenzielle Öffnung. Und dieses Gelingen ist diese Doppelheit, würde ich sagen. Das ist ja etwas radikal Einfaches, das sich zeigt. Es ist immer im Mystischen immer dieses radikal Einfache, das sich zeigt. Und gleichzeitig entwickelt die Welt immer neue, komplexe Formen. Und wenn es gelingt, integriert sie. Aber Teil von Komplexität ist, dass auch mehr schief gehen kann. Einfach, weil es mehr Möglichkeiten gibt, kann mehr schief gehen. Und das ist auch Teil dessen. Das ist auch Teil dessen. Und ist in sich genommen gar kein Problem, wenn es als Teil genommen wird und richtig verstanden selber wieder zum Mittel werden kann, zum Eigentlichen zu finden. Aber zu sehen, das ist eine tiefdenkende Auseinandersetzung mit Leben. Und ich finde es spannend, dass was wir jeden Dienstag machen, was wir unsere Praxisabende für spirituelle, für evolutionäre Spiritualität nennen, wo wir mit Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, in verschiedenen Städten, gleichzeitig teilweise über Telefonkonferenz und dann jeweils in den Orten solche Fragen ansprechen und auch mit gemeinsam meditieren und einfach den Dialog weiterführen, den Dialog weiterführen, den Dialog weiterführen. Und ich es schon erstaunlich finde, dass das wirklich die wertvollsten Zeiten der Woche sind, unter anderem.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass da jetzt die Philosophen zusammenkämen. Man sind auch dabei. Aber es ist auch nicht immer hilfreich. Sondern, dass Menschen mit einem wirklichen Interesse da sind. Und weil ich dann teilweise auch Gruppen besuche, die das machen. Also ich war jetzt gerade in Berlin. Und dann zu sehen, über die Monate, das hat sich verändert. Der Dialog in den jeweiligen Orten hat sich verändert. Die Menschen haben an Tiefe und an Tragfähigkeit gewonnen, wirklich diese Dimensionen, die wir hier gerade ansprechen, in freier Aussprache zu erörtern. Und es entsteht etwas dabei, was einerseits wirklich Aha-Erlebnisse sind. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Nein, ja, nein, ja, genau. Und gleichzeitig, und das ist dann die andere Seite, entsteht eine tiefe Wahrnehmung des Nicht-Getrenntseins in diesem Dialog. Weil wenn der Dialog, und das ist in der Pluralität der Postmoderne einfach häufiger der Fall als nicht, eigentlich auseinanderfällt. Das sind lauter Welten, die miteinander dialogisieren, aber sich eigentlich nicht in der Lage sind, sich zu begegnen. Also das ist ja teilweise, was auch dann diese Verzweiflung ausmacht, dann verschiedene Formen von Sarkasmus bis Ironie, bis was er immer haben kann, die dann auch schöne kulturelle Ausdrucksformen in Film und Bild und Literatur finden, aber oft auch Ausdrucksformen von verzweifelter Verlorenheit sind, weil sich das eine nicht findet in der Vielheit. Und wo ich dann zu Möglichkeiten sehe, Moment, das kann doch zusammenkommen und dann in solchen Begegnungen einfach sehe, wie Menschen in ihrer Verschiedenheit und auch ohne die Verschiedenheit in Frage zu stellen, in einem Dialog sind, in einem gemeinsamen Denken herausfinden, wo man gemeinsam weitergeht. Und es hat durchaus auch diese Aspekte des Verschiedenseins, aber eben nicht nur.
Das Verschiedensein ist fast nötig dann auch dafür. Was wir ja auch dann schon erfahren haben, ist, wenn sich eben wieder Konzepte von Gleichheit treffen wollen, um in der Vorstellung dann, ja, dadurch finden wir das eine. Und hier kommt wieder das rein, was du am Anfang gesagt hast, es braucht von jedem Einzelnen auch den Mut, sich selbst auf diese Bodenlosigkeit einzulassen. Also selbst wenn man in so einen Dialog kommt, ist es immer noch von einem selber abhängig, wie sehr man sich darauf einlassen möchte.
Ja.
Und nicht in einer Vorstellung, ja, jetzt erlebe ich die Einheit oder so. Sondern es ist eben wirklich eine existenzielle Tiefe.
Ja, das ist ja auch das Spannende dran, dass in diesem Herausfinden immer alles schief gehen kann.
Mhm. Genau.
Und dass es die Kraft der Unterscheidung braucht, sprich Denken, um unterscheiden zu können. Merkt mal, wow, da ist eine echte Erfahrung. Auf einmal wird sie hohl. Das ist eigentlich eine Wahrnehmung, aber da war was echt, aber jetzt wird es irgendwie aufgeblasen.
Ja.
Und dann nachzugehen, was ist das? Warum ist da was Echtes, in dem man zusammenkommt, wo was wirklich rausgefunden wird, auf einmal ändert es seinen Charakter und wird so plastikhaft. Das war doch gerade echt, was ist passiert. Und dem nachzugehen und zu merken, es hat immer Ursachen. Hat immer Ursachen. Und dann im Verstehen dessen zu sehen, wie man immer Möglichkeiten finden kann. Ja, eigentlich ist es immer, dass ich eine Möglichkeit finden kann, das aus einer Perspektive von Getrenntheit mir anzusehen. Also ich nehme das wahr, aber dann suche ich mir irgendwie eine getrennte Nische, aus der ich mir das ungefährdet ansehen kann. Und das geht so halbwegs gut für einen Augenblick, aber im nächsten verlangt die Wahrnehmung dessen eigentlich, dass ich die Nische aufgebe. Und wenn ich es nicht tue, wird es Plastik. Schlicht und einfach. Aber zu sehen, wenn es so ist, wird du nickst mir zustimmen dazu, und ich nehme mal an, du nickst mir zu, weil du die Erfahrung kennst, aber wir versuchen uns der Erfahrung gerade denkend zu nähern. Und zu sehen, interessant, man kann der menschlichen Erfahrung so begegnen, man kann es so begegnen. Und das eine kreiert permanent solche verschiedenen Nischen, das andere legt das Leben frei.
Ja, das ist spannend, wie viele Nischen es davon gibt.
Ich glaube, Ihre Anzahl ist unendlich.
Ja, und hier braucht es wirklich auch schon beginnend Denken, um sich dieser Nischen in sich selbst bewusst zu werden. Weil am Anfang, wenn man das nicht gewöhnt ist, auf diese Art und Weise sich wie einem Gespräch zu stellen, merkt man vielleicht einfach nur, man ist verloren und merkt es vielleicht erst eine halbe Stunde später, ach, da war ich ja verloren. Aber selbst das ist ein Beginn. Und dann muss man da wieder weitermachen. Und das ist ja das Spannende an lebendigem Denken. Es ist wirklich immer möglich. Man muss nicht ein Philosoph dafür sein oder ein geborenes Denkgenie.
Ja.
Man muss wirklich nur das Interesse an diese tieferen Dimension seiner selbst haben.
Ja, absolut. Und auch zu sehen, es geht im Leben andauernd was schief. Schiefgehen ist Teil des Gelingens, wenn es richtig funktioniert. Also wenn es richtig genommen wird. Also nicht.
Ja. Genau.
Also, um es nur zu bringen, es ist ein ein altes Beispiel, das ich immer wieder gern bringe, ist eine Anekdote vom Edison, dem Erfinder der Glühbirne, der über 20 Jahre lang an der Glühbirne gearbeitet hat und der gefragt worden ist, ob das nicht total frustrierend ist, weil der tausende und tausende Versuche, dass es nicht funktioniert. Und seine Antwort war, ich weiß nicht, was Sie meinen, dass es nicht funktioniert. Ich habe tausende Varianten gefunden, wie es nicht geht.
Fantastisch.
Das macht nur den Punkt. Ja. Und zu sehen, ich meine, hier ist es auch was sehr Handfestes, die Erfindung der Glühbirne. Aber da ist ein Mensch, der wirklich hier den Mut hat und die Vision hat, hier etwas zu finden und der sich nicht entmutigen lässt und der das Misslingen als Teil des Gelingens versteht und dadurch dem Leben eine neue Dimension gibt, sprich elektrisches Licht in diesem Fall.
Ja, ja. Nein, das ist toll. Und diese Großherzigkeit auch zu haben, wenn es um menschliche Begegnung geht. Weil, worüber wir ja auch speziell hier heute auch sprechen wollten, war ja auch diese Praxis des Dialogs. Und das Beispiel mit Edison ist einfach klasse, weil du merkst, ja, wenn wir diese Großherzigkeit im Umgang miteinander haben und uns ermutigen, in dieser Form miteinander sich denken zu begegnen, was da für eine Begegnung eigentlich möglich ist.
Genau. Sollen wir uns...
Ja, die Zeit ist verstrichen.
Die Zeit ist verstrichen. Katrin schaut gerade ganz erstaunt auf ihre Uhr. Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde trotzdem gern kurz die Telefonnummer durchgehen, um unsere Zuhörer zu bitten, sich hiermit ins Gespräch einzubringen. Für Deutschland wäre diese Telefonnummer 023 4 543 98 10. In Österreich 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode 92 54 32. 92 54 32 plus Raute-Taste. Ich sag's wie immer dazu. Telefone sind stumm geschaltet. Mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie sich freischalten, dann hören wir Sie. Sie können auch nachher mit Stern 6 Ihr Telefon wieder stumm schalten. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Auf diese E-Mail-Adresse können Sie uns auch E-Mail-Fragen und Anregungen schicken. Die Leitungen sind offen. Wir freuen uns, wenn jemand schon in der Leitung ist.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, ich fand einen sehr spannenden Zusammenhang in eurem Dialog. Das war die Sache mit dem Erwachsenwerden, mit dem Denken, wie er gesagt hat, von dieser, dass man quasi im Kindesalter die Märchen und die Mythen als Antwort auf die großen Fragen oder Lebensfragen hat und dann plötzlich wie ihr darauf gekommen seid, dass zu im Erwachsenenleben da plötzlich ein ganz anderer Bestandteil notwendig ist, nämlich das Risiko und diese Durchdringung des Lebens, dann heißt, dass ich, wenn ich auf das Leben eine Antwort geben will, dass ich eine möglichst lebendige oder eine dem Leben ganz nahe Antwort geben muss und dass das verbunden ist mit Risiko, dass ich also, wenn ich eine wahrhaftige oder gewissenhafte Antwort finden will, dass ich mich dann auf dieses Risiko im Dialog einlassen muss und dass das auch merkwürdigerweise dann in sich in der Beziehung zeigt, also dass ich mit anderen zusammen diesen Dialog führe, dass dann auch eine ganz tiefe Form von Begegnung möglich ist und eine ganz große Freiheit, dass aber die Bedingung daran tatsächlich ist, dass dieses Risiko eingegangen wird, dass ich mich dieser existenziellen Beunruhigung aussetzen muss.
Existenzielle Beunruhigung finde ich ein gutes Wort. ich glaube, viel mit einem echten Leben hat damit zu tun, sich, wie du es so schön sagst, der existenziellen Beunruhigung aussetzen. Da kann sich auch jeder von uns fragen, will ich das wirklich? Oder ist es eigentlich so schön ruhig hier? Und ich glaube, du hast vollkommen recht, sich dieser Beunruhigung aussetzen und auch einfach sich der Tatsache aussetzen, dass wir denken können. Wir können nicht so tun, als könnten wir nicht denken. Also wir können schon so tun, aber machen wir uns was vor. Das heißt, ich bin eigentlich damit konfrontiert. Ich kann denken. Das heißt, ich muss eigentlich alles, was ich habe, mit dem, was du ansprichst, hier mitnehmen. Und da reichen Märchen und Mythen nicht mehr. Weil ich bin auch in der Lage, wirklich rational erwachsen zu denken. Ich muss das mitnehmen, sonst klammere ich etwas aus von dem, was ich bin. Das heißt, damit bin ich schon bereit, wenn ich das mache, dann lüge ich mich selber schon an. Und dass das machbar ist, ist das Spannende an wirklichen, tiefen, erwachsenen Dialogen über die letzten Fragen, die wichtigsten Fragen, die grundlegenden Fragen, was unser Menschsein ausmacht.
Ja, und dass das eben eine Bedingung ist, um gewissenhaftig auch mit jemandem anderen zu sprechen. Also das ist ja auch ein Bestreben, dass wir gerne wahrhaftige und authentische und Kommunikation zueinander führen wollen, weil wir uns da ganz zeigen und dass das tatsächlich daran geknüpft ist, dass wir uns auf diese tiefe Beunruhigung, auf dieses Nichtwissen einlassen müssen, damit das Leben dann eine lebendige Antwort findet oder gibt.
Genau.
Schön. Einfach wegen der Zeit würde ich schauen, ob noch jemand in der Leitung ist.
Ja, ich würde auch noch gern was sagen. Hallo.
Hallo.
Ich habe gerade und auch vorher, schon vor der Sendung mal nachgedacht. Und das fand ich, also das Wort schon interessant, nachdenken. Das heißt, ich denke etwas nach, was ich irgendwo gelesen habe, wo ich selber nachdenke. Und dann habe ich gedacht, lebendiges Denken, das geschieht dann sozusagen, wenn ich eben diesen Sprung mache und mich darauf einlasse, mit euch, mit anderen Menschen im Gespräch zu schauen, worüber haben wir nachgedacht oder was können wir jetzt neu denken. Das ist mir irgendwie, habe ich gemerkt, dass dieses neue Denken wie ein, ja, wie ein Schreiben ist oder wie ein, ja, wie macht man das? Und das macht es so lebendig.
Das ist spannend, was du ansprichst. Und danke dafür, dass du mich eine wichtige Dimension angesprochen hast, die diese Lebendigkeit des Denkens ausmacht und die auch einer der großen Vorzüge des dialogischen Denkens ist. Weil genau wenn wir einfach in Begegnung sind, wie zum Beispiel jetzt in einem Gespräch, das wir übers Telefon führen, entweder bin ich bei dem, was sich zwischen uns öffnet, oder ich bin nicht dabei. Ich bin nur in meinem Verstand, in meinem Denkkarussell. Die Lebendigkeit des Lebens ist aber das, was gerade stattfindet zwischen uns. Und das ist nicht nur das, was jetzt in meinem Kopf stattfindet, sondern das entsteht aus der Begegnung. Das heißt, wenn ich nicht da bin und höre, was du sagst, und bei dem bin, was du sagst, was zwischen uns wahrnehmbar ist, dann verpasse ich das Leben. Und einfach zu sehen, lebendiges Denken hat einfach damit zu tun, dass ich mich der Tatsache stellen muss, dass wenn wir einander begegnen, etwas wahrnehmbar ist, was lebendig ist, und ich mich der Frage stellen muss, setze ich mich dem aus? Oder mache ich lieber irgendwie ein Denkkarussell in meiner Getrenntheit? Und das lässt sich in der Begegnung leichter sehen, diese Unterscheidung, als wenn ich allein, ich sag mal, in meiner Studierstube sitze.
Ja. Und mich dem aussetzen und das auch wollen, richtig das wollen, das spüre ich deutlich, dass das auch so eine,
genau,
wie ganz aufregend auch irgendwie ist.
Ja, genau. Okay. Das ist recht, weil dieses Wollen, da ist eine Entscheidung dahinter, Also man muss es wollen, um dahin zu gehen. Das passiert nicht einfach.
Ja.
Danke.
Danke.
Schön, ich fand ja auch toll, was du gerade noch gesagt hast, Tom. Dann verpasse ich das Leben. Und die Erfahrung ist ja, das Leben verpassen bedeutet ja auch dann, weil es nicht miteinander zu kreieren, nicht mit in diesem Schöpfen des Lebens teil zu sein. Und
weil das Leben hat nun mal die unangenehme Eigenschaft, entschuldige.
Ja, ja.
Es passiert nicht in Getrenntheit.
Ja, genau. Schön, danke.
Eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, das sind wieder eine ganze Latte von Fragen per E-Mail. Vielen Dank dafür, auch wenn ich auf die Uhr sehe, wahrscheinlich jetzt nicht Zeit haben, sie alle beantworten zu werden, aber trotzdem danke. Da schreibt der Hörer, vielen Dank für euren lebendigen Dialog. Lebendiges Denken, wie ihr es beschreibt, hat das Potenzial, Menschen und Bewusstsein zu verbinden. Oft wird der Verstand aber mehr als trennend und ausgrenzend erlebt. Was braucht es, um diese Art von Denken und Dialog zu lernen?
Ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, in dem vorigen Dialog, das Interesse daran, die Bereitschaft, sich darauf einlassen zu wollen. Und ich glaube, wenn man einmal irgendwie, wenn man vielleicht auch die Zuhörer, die heute gemerkt haben, hier öffnet sich eine Dimension und sie einfach versuchen, dem weiter folgen zu wollen und zu schauen, so was ist es denn, was in der Begegnung da möglich ist. Denn auch hier, ich glaube, es gibt keine Technik dafür. Und Interesse, zuhören lernen und den Mut zu haben, sich dieser Dimension zu stellen, würde ich sagen. Ja.
Eigentlich ist es eine sehr entscheidende Frage, weil der Hörer natürlich vollkommen recht hat, dass Denken oft eben so empfunden wird. Und es ist vielleicht ganz gut, sich auch zu vergegenwärtigen, was wir machen, wenn wir denken. Wir bauen Strukturen. Verständnisstrukturen. Und Verständnis, und dazu verwenden wir all das, was Denken ausmacht. Wörter, Sätze, Zusammenhänge, Kontexte. So haben wir mit unseren ersten Lagerfeuer-Dialogen vor, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Jahren, angefangen langsam Strukturen zu bauen, die unsere ganze Noosphäre, unsere ganze Verständniswelt ausmachen. Und es sind Strukturen, die wir bauen. Und Strukturen, diese Sprach- und Sprachstrukturen, die wir bauen, sind nur dann tragfähig als Struktur, wenn sie eine gewisse Festigkeit haben. Aber diese Festigkeit in sich hat die Tendenz zur Verhärtung. Eine tote Struktur zu werden. Lebendig werden diese Strukturen nur, wenn sie permanent auf das Leben selber reagieren, wenn diese Strukturen lebendig gehalten werden. Sie können aber selbst nicht lebendig bleiben. Wenn du etwas in einem Buch schreibst, bleibt das über Jahrtausende genau, wie es geschrieben ist. Nur im lebendigen Dialog und lebendigen Reagieren auf Leben entwickelt sich Sprache weiter. Nichts gegen Bücher. Aber einfach zu sehen, im Buch selber wird etwas fix, starr, so wie es geschrieben ist. Natürlich, wenn ich es lese, begegnet dieses meiner eigenen Bewusstheit, meiner eigenen Fähigkeit, mit der Welt auseinanderzusetzen. Und in dieser Begegnung kann was ganz radikal Lebendiges entstehen beim Lesen der Bücher. Aber die Kälte des Denkens, das würde ich mal sagen, ein Teil davon ist, dass diese Strukturen sich vom Leben ablösen können und einfach tote Strukturen werden oder getrennte Strukturen. Weil sie können nur durch unser Interesse, wie du es auch angedrückt hast, am Leben selber ihre Lebendigkeit erhalten. Und wenn der Dialog immer an diesem Interesse sich entfaltet, dann werden diese Strukturen zu tragfähigen Strukturen, diese Lebendigkeit im Verstehen des Lebens weiterentfalten zu können. Dann dreht sich das um, dann wird wirklich das Leben tragfähig auf der Ebene von Bewusstsein durch dieses und das Gegenteil von Tod.
Wow, das finde ich toll, wie du das beschrieben hast. Denn es sind auch Strukturen, es ist nicht einfach nur ein Floh.
Nee, genau. Mhm. Genau. Und es braucht die Strukturen, sonst können sie nicht halten.
Ja, ja. Und gleichzeitig bauen sich diese Strukturen während des Gespräches immer weiter aus.
Und bleiben nur durch unser Interesse an deren Lebendigkeit lebendig.
Mhm. Ja, und in meiner Erfahrung braucht es das Interesse an der Lebendigkeit oder der Ausdruck dieses Interesses an der Lebendigkeit ist mein Interesse an dem, was sich hier zeigt.
Ja.
Und dann das Lernen des Zuhörens und Reflektierens dadurch.
Exakt. Schön. Wir haben noch viele Fragen. Wir werden nicht dazu kommen. Trotzdem herzlichen Dank. Und wir werden
vielleicht, wer noch kurzfristig zur Herbstakademie kommen möchte, dort haben wir genau dieses Thema für ein ganzes Wochenende, beginnt morgen Nachmittag hier in Oberursel. Anmeldungen sind noch möglich über die Webseite.
Mhm.
Die Webseite ist
www.herbstakademie-frankfurt.de. Herbstakademie-frankfurt.de. Und ja, dort werden wir das Gespräch morgen weiterführen und freuen uns bei jeden und jede, die hier mit uns diesen Dialog weitertragen möchte. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Einen schönen Abend aus Frankfurt.